Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wir alle kennen die Scheinmutigen. Manchmal sehen wir sie auch im Spiegel. Sie sind, wie wir jetzt von dem Münchner Philosophen Alexander Grau in der Neuen Zürcher Zeitung erfahren, eine hochvulnerable Gruppe, zusammen mit den Opportunisten und den Vorlauten. Diese Gruppen infizieren sich nämlich leicht mit der Distanzeritis. Und dann passiert Folgendes. Getrieben von sozialen Ängsten distanzieren sie sich von eigenen Aussagen, von einzelnen Formulierungen oder sogar von Freunden oder Menschen, mit denen sie einmal zusammengetroffen sind. So ganz privat, im engsten Kreis, streiten diese Leute munter für Meinungsfreiheit und ereifern sich über Cancel Culture und Political Correctness. Bloß wenn sie für ihre Äußerungen öffentlich angegriffen werden, essen sie ihre Worte, wie man auf Englisch sagt. Den kritischen Tweet zur Impfkampagne hat man gar nicht so gemeint. Die Bemerkung zur Diversity-Politik ist falsch verstanden worden und für den missverständlichen Beitrag zu Fridays for Future entschuldigt man sich nachdrücklich. Man distanziert sich von Verlagen und Zeitschriften, von Kollegen, von der eigenen Vergangenheit. Das alles, weil, wie Grau schreibt, die kalte Hand der Isolationsfurcht nach den Menschen greift. Doch man muss sich klar machen, die Kriterien, wer sich wann, wo und von wem zu distanzieren hat, werden der Mehrheitsgesellschaft von einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Social-Media-Aktivisten oktroyiert. Nun, oktroyiert ist sicherlich ein hartes Wort. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt das Nudging. Und im Feuilleton dieser Zeitung wird allen Ernstes mehr davon gefordert. Warum also nicht jetzt, Anfang 2022, das Nudging, das behutsame Lenken menschlichen Handelns im Sinne des Gemeinwohls, aber auch des individuellen Nutzens zur Gesellschaftsaufgabe erklären, heißt es da. Und leider verfliegt bei der Lektüre des ganzen Artikels jede Hoffnung, es könne sich um Satire handeln. In derselben FAZ berichtet Literaturchef Andreas Platthaus über einen kuriosen Fall von angeblichem Bücherdiebstahl, der gerade in der angelsächsischen Presse breitgetreten wird, weil der mutmaßliche Täter, ein Italiener, soeben in New York verhaftet wurde. Was aber hat er getan? Er, der selbst in der Verlagsbranche tätig war, schickte an zahlreiche Autoren E-Mails mit der Bitte, ihm die Manuskripte von Büchern, die noch nicht erschienen waren, zuzusenden. Dabei ging er recht gerissen vor, indem er sich Absenderadressen bastelte, die bei flüchtiger Betrachtung den Namen großer Verlage oder Agenturen ähnelten. Und als Grund gab er jeweils an, die Möglichkeit einer Veröffentlichung des betreffenden Werks im Ausland prüfen zu wollen. Allerdings hat er keine dieser zu Hunderten erschwindelten Dateien irgendwie missbraucht. Er hat sie nicht ins Internet gestellt und sie an niemanden verkauft. Er wollte sie nur selber lesen. Da mutet es doch seltsam an, dass Platthaus auch gleich die juristische Perspektive der angelsächsischen Medien übernimmt und mitteilt, eine Verurteilung zu einer Haftstrafe in dem auf ihn wartenden Strafprozess dürfte angesichts der Beweislage sicher sein. Dabei müsste doch die Frage, was da eigentlich bestraft werden soll, wenn gar kein Schaden entstanden ist, wenigstens mal gestellt werden. Und da wir schon bei der Literatur sind, soll auch noch das Erscheinen des neuesten, des achten Romans von Michel Houellebecq in Frankreich erwähnt werden. Die deutsche Ausgabe folgt nächste Woche. Martina Meister berichtet in der Welt über das Pariser Präpublikationstamtam, das in einem auf zwei ganzen Seiten in zwei Ausgaben verteilten Exklusivinterview in Le Monde kulminierte. Auf diesem Umweg erfahren wir, dass der Meister einen neuen Ton anschlägt und die Seite gewechselt hat. Früher gehörte er zum Team Abgesang des Abendlandes, inzwischen ist er Teil des Teams Hoffnung. Und das bei einem Buchtitel, der Vernichten lautet.